Tatkritam.
Tatkritam.
Alles von ihm getan.
Alles von ihm getan.
Bhati.
Bhati.
Bewusstsein.
Bewusstsein.
Vaishamyam.
Vaishamyam.
Unterscheidung. Jira. Vadyatya. Von aller Anhaftung befreit.
Von aller Anhaftung befreit.
Na. Niemals. Vache. Auf. Als absolute Persönlichkeit Gottes. Erst jedermann gleichgesinnt. Und er ist frei von den Unterscheidungen des falschen Ego. Daher ist alles, was er tut, frei von materieller Trunkenheit. Er ist voller Gleichmut. Erläuterung. Ihr müsst euch nicht wundern, was hier für Aktivitäten stattfinden. Wir wollen für unser Radio eine Sendung über Srila Prabhupada machen. Dazu wird es meine Aufgabe sein, ein bisschen über Prabhupada zu erzählen. Deswegen nehmen wir das hier alles so großartig oder weniger großartig auf, wie sich das bald zeigen wird. So, künftig hat es das jetzt 20 Minuten gedauert, bis du das hattest. Übersetzung. Wir lesen das jetzt nochmal und dann gehen wir in einem Stil durch. Also wie es sein wird, ist ein Nauta Gaurachandra wird das ankündigen und dann werde ich da einfach eingeblendet werden. Aber ich werde versuchen, einfach das so durchzusprechen, durchzuübersetzen, wie es für die Radiosendung gebraucht werden kann. Und möchte ich euch bitten, hier eine möglichst störungsfreie Atmosphäre zu haben und auf die übliche Bahnhofsatmosphäre bei Vorlesungen zu verzichten, also ist keine Faust wegen unwichtiger Kleinigkeiten und dann müssen wir sehen. Ich glaube, ihr könnt, wenn es was zu lachen, wenn eure humorvolle Seite getroffen ist, lachen, denn dann hat es einen lebhaften Charakter. Also ihr könnt ruhig lachen, also nicht Lächgelächter aus der Konserve, sondern nach dem natürlichen Impetus, der da so auftritt. Nicht? Wir haben zwei, falls du...
Eine macht total Kraft.
Keinen Grund, Krieg zu machen. Übersetzung. Als die absolute Persönlichkeit Gottes weilt er im Herzen eines jeden. Er ist jedermann gleichgesinnt und er ist frei von den Unterscheidungen des falschen Ego. Daher ist alles, was er tut, frei von materieller Trunkenheit. Er ist voller Gleichmut. Erläuterung. Da der Herr absolut ist, ist niemand von ihm verschieden. Er ist Kaivalya, das heißt, es gibt nichts außer ihm selbst. Alles Existierende ist eine Manifestation seiner Energie. Und so ist er überall durch seine Energie gegenwärtig, da er nicht von ihr verschieden ist. Die Sonne ist anwesend, wo immer ihre Strahlen hinfallen, denn sie ist mit jedem Zentimeter und mit jedem Molekularteilchen ihrer Strahlen identisch. In ähnlicher Weise verbreiten sich der Herr durch seine verschiedenen Energien. Er ist Paramatma, das heißt die Überseele, die in jedem als der höchste Lenker weilt. Und daher ist er bereits der Wagenlenker und Ratgeber aller Lebewesen. Wenn er also als Arjunas Wagenlenker auftritt, ändert sich nichts an seiner erhabenen Stellung. Nur die Macht des hingebungsvollen Dienstes ist es, die ihn zum Wagenlenker oder Sendboten werden lässt. da er nichts mit der materiellen Auffassung des Lebens zu tun hat, weil er ja von absoluter spiritueller Identität ist, gibt es für ihn keine höhere oder geringere Qualität der Handlung. Da er die absolute Persönlichkeit Gottes ist, wird ihm das falsche Ich-Gefühl, sich mit etwas gleichzusetzen, das von ihm verschieden ist. Die materielle Auffassung vom Selbst hat keinen Einfluss auf ihn. Er fühlt sich daher nicht erniedrigt, wenn er der Wagenlenker seines reinen Geweihten wird. Es zeugt nur von der Herrlichkeit des reinen Gottgeweihten, dass er den liebevollen Herrn dazu bringen kann, ihm zu dienen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyati Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Als die absolute Persönlichkeit Gottes weilt er im Herzen eines jeden. Er ist jedermann gleichgesinnt und er ist frei von den Unterscheidungen des falschen Ego. Daher ist alles, was er tut, frei von materieller Trunkenheit. Er ist voller Gleichmut. In diesem Text wird Krishnas transzendentale Position beschrieben, aber gleichzeitig seine Immanenz, das heißt seine Allgegenwart. Krishna ist gleichzeitig in der spirituellen Dimension, der spirituellen Welt verankert, völlig unbeteiligt an den Dingen, die in dieser Welt geschehen, und in der materiellen Welt präsent als die Ursache aller Ursachen. Im materiellen Leben würden sich diese beiden Auffassungen widersprechen. Jemand, der unbeteiligt ist an allem, ist nicht gleichzeitig an allem mitbeteiligt, als die Ursache sogar von allem. Krishna kann diesen augenscheinlichen oder anscheinenden Widerspruch jedoch lösen durch seine mannigfaltigen Energien und Erweiterungen. In der Shvetashvatara Upanishad heißt es Parasya Shakti Vividhaiva Shruyate Svabhaviti Jnana Balakriyacha. Alle Tätigkeiten, die etwas mit Kraft zu tun haben, mit Wissen und alle Herrlichkeiten kommen von Shri Krishna, der sie durch seine vielfachen Energien in Bewegung setzt. Srila Prabhupada gibt ein Beispiel aus den Vedas, das sich übrigens auch in Platos Philosophie wiederfindet. Es ist das Beispiel von der Sonne, die überall, wo ihre Strahlen hinfallen, gegenwärtig ist. Diese Sonne ist also durch ihre Energie überall verbreitet. Wenn wir morgens das Fenster aufmachen oder den Vorhang aufziehen und die Sonne in unserem Raum begrüßen, sagen wir und haben auch das praktische Gefühl, die Sonne ist da, ich habe Kontakt mit der Sonne. wir schließen dann das Fenster, also den Vorhang, dann haben wir das Gefühl, wir haben die Sonne jetzt aus dem Raum heraus. Unsere Auffassung ist richtig, die Sonne ist gegenwärtig und sie berührt uns, wenn wir in ihren Strahlen sind. Wir werden braun, erst rot und dann braun. So, auf der anderen Seite jedoch ist die Sonne natürlich nicht in dem Zimmer. Dann wäre sie in dem Zimmer, würde alles in eine Art ein Aschehaufen vergehen. So ist Krishna in dieser materiellen Welt gegenwärtig in allem durch seine Energien. Bis er alles, was wunderbar erscheint in dieser Welt, entspringt nur ein Funke meiner Kraft, sagte im Kapitel der Gita, was als Vibhuti Yoga betitelt wird. Aber auch die nicht so prächtigen Dinge wie Tod, Verzweiflung, Zögern, List und auch Betrug haben ihre Ursache in den Energien Krishnas. Sie sind nur der Schatten Krishnas, aber existieren auch nicht unabhängig von Krishna. So ist, man kann richtig davon ausgehen, dass Shri Krishna alles ist. Ein Devoti, der das weiß und der versteht, wie er sich Krishna hingeben kann, wird deswegen durch keinerlei Umstände von seinem Krishna-Bewusstsein abgelenkt. Weder den sogenannten glücklichen machenden Umständen, noch den unglücklich machenden Umständen. Die glücklich machenden Umstände verleiten einen Nicht-Gottgeweihten dazu, euphorisch zu werden und in dieser Euphorie zu vergessen. Genauso wie die leidvoll machenden Umstände einen Materialisten dazu bringen, alles andere zu vergessen. Der Gottgeweihte jedoch sieht bei Glück und bei Leid Krishnas Haltung oder Handwalten. Das ist eine sehr wichtige Situation. Prabhupada sagte einmal, durch diese Kunst ist der Gottgeweihte bei jeder Situation, die ihm eintritt, letztendlich der Gewinner. Und er verglich dies mit einem Beispiel aus dem Geschäftsleben. Ein guter Aktionär gewinnt dann, wenn die Aktien steigen, aber auch dann, wenn sich Verlust auf der Börse einstellt und die Aktien sinken. Er gewinnt, wenn die Aktien steigen, indem er die Aktien verkauft, die jetzt sehr teuer geworden sind. Und er gewinnt, wenn die Aktien fallen, indem er die Aktien, die gefallen sind, zu billigsten Preisen einkauft. Auf diese Weise ist er in jedem Fall der Gewinner. So ist auch der Devoti bei Glück und wie bei Leid gleichwohl der Gewinner, dadurch, dass er nämlich im Krishna-Bewusstsein verankert bleibt und versteht, wie, oder versucht zu verstehen, wie Krishna die Ursache von diesem Glück und diesem Leid ist. Dies ist ein praktischer Umgehen mit diesem philosophischen Punkt, der vielleicht noch nicht so unsere Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hat, wie nämlich Krishna identisch ist mit den der materiellen Energie und den Dingen, die in ihr vorfallen. So, um jedoch auf eine Ebene zu kommen, wo man tatsächlich sowohl bei glückbringenden Umständen als auch bei leidbringenden Umständen Krishna bewusst bleibt, muss man ein wenig in der Transzendenz verankert sein. Der allererste Punkt, den man verstehen muss, ist, dass Glück und Leid kommen und gehen gleich wie die Sommerjahreszeiten und die Winterjahreszeiten, und dass das, was sie mit sich bringen, von keinerlei bleibender Natur ist. Fernerhin muss man verstehen, dass wir selber nur interessiert sein sollten an den Dingen, die von bleibender, das heißt spiritueller Natur sind, weil nur sie das wirkliche Selbst berühren. In einem Traum entstehen sogenannte glückliche Umstände oder auch leidvolle Umstände. Die sind aber nicht faktisch von wirklicher Bedeutung für das Leben, sondern sind, weil sie so vorübergehend sind und nur Schöpfung des Geistes, in keiner Weise interessant für die für unser Wachsein. In analoger Weise sind auch materielle Erfahrungen, weil sie kurz auftreten und wieder schnell vergehen, von keinerlei konsequenter Bedeutung für unser Zustand in der materiellen Welt. Doch wie gesagt, es braucht einen wachen Menschen, um das zu verstehen. Im Wachsein können wir verstehen, dass unsere Träume nicht so wichtig sind. Träumen wir jedoch einmal vom großen schwarzen Mann, der hinter unserem Bettkante hervorkommt und uns die Nase abbeißt im Traum, dann schreien wir enttäuscht auf. Dieses Aufwachen vom materiellen Leben wird deswegen in den Upanishaden in vielen, vielen Shlokas beschrieben. Utishta, Utishta, Jagra, Utishta, steh auf. Utishta, Utishta, Jagrata, Pradhandharam, Vibhodata. Sehr eindringlich gesagt, wach auf von dem Traum des materiellen Daseins. Das bedeutet, dass man gleichgültig wird, bei Glück und bei Leid, bei Beleidigungen und bei Schmähungen. Das ist etwas, was man lernen muss. So, Hare Krishna, das war eine... ich möchte den Text jetzt noch zu Ende bringen. Der Herr selber ist unbeteiligt. Er ist jedermann gleichgesinnt und er ist frei von den Unterscheidungen des falschen Egos. Er ist frei von materieller Trunkenheit und voller Gleichmut. Warum ist Krishna das? Weil Krishna hier heißt es im Sanskrit, das ist ein wichtiges Wort, Advaya Jnanahankrite, frei von aller materiellen Identifizierung des falschen Ego. Das ist Krishna. Er nimmt also keinen Kontakt auf mit dieser materiellen Energie, weil er keinerlei Identität annimmt. Erst durch das Ahankara wird die bedingte Seele dazu gebracht, Glück und Leid überhaupt auf sich zu beziehen. Ohne dieses Ahankara zu haben, gibt es auch für uns kein Glück und Leid in der materiellen Welt. Versteht ihr das? Ein gutes Beispiel, das ich schon öfters gegeben habe, glaube ich, in Berlin, ist, wenn jetzt in diesem Augenblick, wenn wir das Zerbersten von Glas, das Aufkreischen von Bremsen, das gewaltige Zerpaffen von das war aber nicht das richtige Wort, das gewaltige Zusammenknüllen von Blech, wenn ich mich identifiziere mit meinem schönen blauen Mercedes, dann leide ich, wenn ich das höre, oh, der Wagen war direkt vor der Tür geparkt und jetzt ist jemand raufgefahren und deswegen gehe ich durch alle Emotionsskalen hindurch, von Enttäuschung, von Depression zu Verzweiflung und hin zu intensiven Weinkrämpfen. In dem Augenblick jedoch, wo ich erfahre, das war nur der Mercedes vom Türken nebenan, in dem Augenblick werde ich wieder glücklich und bin frei von diesen psychologischen Reaktionen. Warum? Weil das eine Mal war die Identifizierung da, das ist mein schöner blauer Mercedes, Kennziffer HD. Das andere Mal war nicht die Identifizierung da, nur vom Türken, vom nebenan. Nicht so, nehmen wir Glück und Leid effektiv nur wahr durch durch das falsche Ego hindurch. Wenn das aufgelöst ist, kommt es nicht zu einer Wahrnehmung von Glück und Leid. So, Hare Krishna, jetzt werde ich eine kleine Pause einmachen. Wir werden jetzt zu der Radiosendung übergehen. Ihr seid das Radiopublikum. Ich werde versuchen, Krishna Krishna Mahabau. Und hoffentlich gibt mir Krishna die richtige Inspiration. Und ich darf auch Bhima in unserer Runde begrüßen. Bhima, wenn ich so mache, dann ist das die Geschichte für dich, die ich dich nachher fragen werde. Ja? Du weißt, wir haben gestern besprochen, wir wollen einen Test machen, ob du dir eine Geschichte merken kannst. Und wenn ich so mache, dann musst du besonders aufpassen. Ja? Und hörst dann zu und dann frage ich dich danach, was in der Geschichte gesagt wurde. Ja? Gut. Hare Krishna. Ja, vielen Dank an euch alle von unserem Radioteam, dass ihr mich noch einmal eingeladen habt. Heute ist das Thema, was mir gestellt wurde, ein wenig über Srila Prabhupada zu sprechen. Nun, Srila Prabhupada wurde einmal selber von seinem spirituellen Meister gefragt, er wurde einmal gefragt, über seinen spirituellen Meister zu sprechen, und er lächelte und sagte, es ist unmöglich. He is a Vaikuntha man. Er ist ein Vaikuntha Mensch, was so viel bedeutet, dass er kein Erdenbürger ist, sondern ein Bürger der spirituellen Welt. Wie können wir jemanden verstehen, der nicht motiviert wird, so wie die Menschen in dieser Welt motiviert werden? Wie können wir die Handlungen eines Menschen oder einer Persönlichkeit analysieren, der frei ist von der Identifizierung mit dem Körper, mit der Nation, mit mit Plänen, Projekten und Vorhaben dieser Welt. Es ist für uns nicht leicht, jemandes Handlung zu verstehen, wenn wir nicht die Motivation oder den Brutgrund, könnte man sagen, seiner Tätigkeiten erkennen können. Wenn wir wissen, warum jemand etwas macht, werden wir das, was er tut, nicht verstehen können. So werde ich auch heute nur versuchen können, ein paar von den Milliarden schillernden Facetten in Srila Prabhupadas Persönlichkeit zu präsentieren. Und ich hoffe, dass jeder sich an ihrem Glanz erfreuen kann. Es werden manche Facetten sein, die einige unserer Zuhörer sehr inspiriert. Andere werden diese Facetten missverstehen, denn der, wie ich schon sagte, Vaishnavera Kriyamut Dra, selbst für den Gelehrtesten unter den Gelehrten sind die Handlungen eines rein Gottgeweihten sehr schwierig zu verstehen. Unsere erste Anekdote aus Srila Prabhupadas Leben soll eigentlich eine zeigen, wie er auf der spirituellen Ebene verankert ist, und zwar anhand einer sehr humorvollen und an und für sich außergewöhnlichen Begebenheit, die seinen Schülern bis heute im Herzen geblieben ist. Es war im September des Jahres 76, als ein Zauberer aus einem Zirkus, das Krishna Balaram Mandir, also in dem Tempel in Vrindavan, besuchte und Prabhupada und den Devotees sein ganzes Repertoire vorführte. Als Prabhupadas Freund Bhagatji gehört hatte, dass Prabhupada einverstanden damit war, den Zauberer zu sehen, eilte er zu der benachbarten Gurukul-Schule, um all die Schüler und Lehrer zu holen. Innerhalb von Minuten war der ganze Tempel und die ganze Schule in Prabhupadas Zimmer versammelt, um den Spaß beizuwohnen. Prabhupada saß in einer erwartungsvollen Haltung hinter seinem Tisch und bat den Zauberer vorzuführen, was er da tun konnte. Der Zauberer legte als erstes eine Münze in Prabhupadas Hand. Als der Zauberer sagte, geh weg, verschwand die Münze plötzlich irgendwie aus Prabhupadas Hand. Prabhupada scherzte, kannst du dafür sorgen, dass das Geld wieder zurückkommt? Nein, sagte der Zauberer. Du kannst nur Geld verschwinden lassen, sagte Prabhupada. Der Zauberer brachte daraufhin verschiedene Boxen in verschiedenen Farben, die plötzlich, nachdem er gesprochen hatte, ihre Farben wechselten. Er hatte auch Spiele mit Federn. Er nahm zum Beispiel eine weiße Feder, rieb sie, zog sie zwischen seinen Fingern und dann war die Feder plötzlich mit einer anderen Farbe ausgestattet. Oft bat er Srila Prabhupada, ihm bei seinen Zaubertricks zu helfen. Münzen erschienen aus Prabhupadas Ohren und Prabhupada lachte über die Illusion. Doch einige der Gottgeweihten fühlten sich unbehaglich, als sie sahen, dass ihr spiritueller Meister einbezogen wurde in die Mystifikation und Illusion. Prabhupada aber schien Spaß an den Ganzen zu finden. Nur nach einer Zeit hat er dann die Stimmung umgewandelt. Wie steht es mit den Leiden des Lebens? Fragte Srila Prabhupada den Zauberer. Kannst du auch diese Leiden verschwinden lassen? Geburt, Tod, Krankheit und Alter? Der Zauberer schüttelte den Kopf und antwortete in ergebener Haltung, nein, das kann ich nicht. Als der Zauberer gesprochen hatte, setzte er sich nieder und Srila Prabhupada fing an zu predigen. Aber ich kann diese Dinge verschwinden lassen, sagte Srila Prabhupada. Das ist wirkliche Magie. Daraufhin war die Magie-Show zu Ende und Srila Prabhupada sprach sein verwirklichtes transzendentales Wissen, während der Zauberer und all die versammelten Geweihten zuhörten. Srila Prabhupada gab dem Zauberer daraufhin eine Blumengirlande und verteilte Süßigkeiten an jedem im Zimmer. Diese Geschichte zeigt auch noch in eine andere Richtung, nämlich in die Richtung der Faszination, die unsere westliche Kultur an den schwer zu verstehenden Errungenschaften der Yogis hat, die die Zauberkunststücke anmuten. Diese Zauberkunststücke sind nicht so wichtig angesichts einer viel größeren Wirklichkeit, nämlich der Situation, dass wir in dieser Welt gefangen sind, wie Verurteilte, sehen wir den unvermeidlichen Leiden des materiellen Daseins entgegen, die ihren Höhepunkt dann finden, wenn wir mit großer Gewalt gezwungen werden, alles zu verlassen, was wir uns in mühseliger Kleinarbeit aufgebaut haben. Unser Haus, unsere Frau, unsere Pläne, unsere Projekte, sogar unsere Lieblingshemden, ganz zu schweigen von dem Radio, mit dem wir diese Sendung hören, oder unseren neuen Walkman von der Funkausstellung. Das wirkliche Wichtige sind nicht einfach die verschiedenen Versprechungen, die die New Age Zeit so marktschreierisch anbietet, wie ein ruhiges Gemüt, eine Spannkraft in der Aufmerksamkeit, eine dynamische Natur und das immer entnervende, geistlose New Age Lächeln, das zu allen Ja und Amen sagt, sondern Freiheit von den Geißeln des materiellen Daseins, nämlich Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Ich muss jetzt mich gleich bei unseren Zuhörern entschuldigen für diesen direkten Stil. Das sind manche bestimmt nicht gewöhnt, doch ist dies eines der verschiedenen Vortragsstile, um spirituelles Wissen zu vermitteln, nämlich den Zuhörern durch gewagte Formulierungen aufzurütteln. Ein nächster Punkt, der uns in Srila Prabhupadas großartiger Persönlichkeit beschäftigen soll, ist sein wiederholtes Aufmerksammachen auf den Punkt der Authentizität. Wenn man ein spirituelles Leben beschreitet, muss man sich selber verwirklichen. Ich weiß, dass viele, die also aus Unkenntnis mit der Krishna-bewussten Bewegung, den Devotees manchmal sagen, ja, ihr seht ja alle gleich aus, ihr habt ja einen ähnlichen Kleidungsstil und euer Haarstil ist eben auch ähnlich kurz und direkt. Wo bleibt eure Individualität und eure Authentizität? Nun, die einfache Antwort darauf ist, dass Individualität nicht am Kleidungsstil festgemacht werden muss. Denn die Kleidung hat nicht viel mit der Seele zu tun und mit der Persönlichkeit. Aber ein, glaube ich, besseres Verständnis und ein tieferes Verständnis ist, welches wir in der jetzt folgenden Anekdote von Srila Prabhupada hören werden. Manchmal erwidern Leute, ja, hör mal, wenn der Kleidungsstil nicht mit der Seele zu tun hat, dann warum kleidet ihr euch denn alle gleich? Es scheint euch doch wichtig zu sein, dass die Saffronfarbe oder den weißen Dhoti anzuziehen. Weil das ist einfach ein Mönchsgewand, welches anderen helfen soll, zu erkennen, wer wir sind, wer ein Devoti ist, sodass sie wissen können, aha, zu denen können wir gehen, wenn wir spirituelle Fragen haben. Nun, dieser Punkt mit der Authentizität wird sehr gut dargebracht in folgender Geschichte. Es gab einmal eine Fabrik in Indien, wo alle Arbeiter Hindus waren. Die meisten waren Vaishnavas. Die Vaishnavas sind Verehrer Krishnas. Die Vaishnavas hatten die Freiheit, den Vaishnava Tilak, das ist das Sternzeichen, zur Arbeit zu tragen. Und sie hatten auch die anderen äußeren Merkmale der Vaishnavas an. Doch die Fabrik bekam ein neues Management und dann wurde der Besitzer ein Muslim. Als der Muslim die Fabrik übernahm, erklärte er, dass er es nicht mehr erlauben würde, dass irgendeiner der Arbeiter mit dem Vaishnava Tilak, Sternzeichen, erscheinen würde. Die meisten Arbeiter gehorchten und an dem angekündigten Datum, wo der Eigentümer, der neue Eigentümer erschien, um die Fabrik zu inspizieren, kamen sie alle ohne dieses Tilak-Zeichen. Ein Angestellter jedoch dachte sich, dass er abhängig bleiben wollte von Krishna. Er ging also zur Arbeit mit einem sehr klaren, augenfeiligen, weißen Vaishnava-Tilak-Zeichen. Nachdem die Arbeiter und Angestellten, die versammelt waren, von dem neuen Eigentümer inspiziert wurden, sagte er, dieser eine Devoti, der den Vaishnava-Tilak getragen hat, ist sehr mutig. Man muss ihm erlauben, weiterhin das Vaishnava-Zeichen zur Arbeit zu tragen. Doch alle anderen dürfen das nicht mehr machen. Auf diese Weise ermutigte Srila Prabhupada die Devotees, die Geweihten, nicht unnötig auf die äußeren Zeichen eines Vaishnavas zu verzichten. Der Radiozuhörer ist also ermutigt, das Ganze mal diese ganze Fragestellung aus einer anderen Perspektive zu sehen. Stellen sie sich vor und stellt euch vor, ihr würdet in wallenden Dhotis in Berlin über die Straße gehen. Ihr würdet sehen, wie in der doch etwas materialistisch gewordenen Zeit ihr zu einem großen Wunder wird. Alle werden sich auf, also umschauen, manche werden euch erfreut zulächeln, ein Großteil wird mit einer Art kulturellen Befremden euch anschauen und ein paar Grobiane, deren Denken, Fühlen und Wollen im Bereich von Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität eingesperrt ist, die werden sogar euch auslachen. Es ist also so, wenn man in einem bürgerlichen Leben lebt und sich auch dazu bekennt, keine Angst hat, das zu verbergen und äußerlich auch sichtbar wird, dass es durchaus nichts mit Anpassung zu tun hat, sich dieses Gewand anzuziehen. Es ist eher das Gegenteil der Fall. So. Jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten kleinen Geschichte, die auch für die Kinder in der Zuhörerschaft verständlich sind. Prabhupada saß einmal in seinem Raum in Vrindavan in Indien. Er saß völlig still da, ohne sich zu bewegen. Daraufhin kam einer seiner Freunde, Maharaji, in das Zimmer und sah Prabhupada, wie er für lange, lange Zeit da saß. Maharaji war sehr respektvoll, weil er dachte, Prabhupada sei in völliger Samadhi und wartete für eine halbe Stunde. Prabhupada sah nichts. Plötzlich aber bewegte er sich und dann merkte er, dass Bhagavad-ji im Zimmer war. Prabhupada, sagte Bhagavad-ji, du warst anscheinend in ganz tiefer Meditation. Ja, sagte Prabhupada, ich habe diese Moskito studiert. Ich schaute mir an, wie wunderbar Krishna diese Moskitos geschaffen hat. Jeder Moskito sieht gleich aus. Ich schaute mir also an, wie die Beine aussahen, wie die Flügel aussahen, und vor allen Dingen, wie das Flugmanöver war. Also Prabhupada meditierte nicht, in dem Sinne, dass er ein transzendentales, spirituelles Meditationsobjekt hatte, noch war er frei von allen Gedanken, sondern studierte die Moskitos. Sah aber durch die Moskitos hindurch, ihre Spindelbeine und Flügel und ihren lustvoll erhobenen Stachel, eine höhere Wirklichkeit, eine transzendentale Wirklichkeit, nämlich Sri Krishna, von dem selbst die Moskitos ausgegangen sind. Srila Prabhupada hat in seinem Leben keine Mühe gescheut, seine Schüler zu studieren. Ein echter spiritueller Meister wird sich seinen Schülern persönlich zuwenden und sie persönlich weiterbringen in ihrem spirituellen Leben. Tamasi Mahajatiyagama, von der Dunkelheit wird er sie ans Licht des Krishna-Bewusstseins oder Gottesbewusstseins führen. Manchmal wählt der spirituelle Meister wie ein Sadhu eine Lernsituation, die sehr intensiv ist. Denn genauso intensiv, denn da wir im Netz Mayas der Illusion sehr tief gefesselt sind, ist es nötig, ein starkes Schwert zu ziehen, um dieses Netz zu durchtrennen. Es war im Januar des Jahres 77 in Indien, als Srila Prabhupada zu seinem Tempel zurückfuhr, in Bhuvaneshwara, was? Er kam spät nachts zurück, da in einem öffentlichen Programm gesprochen hatte. Der Fahrer fuhr mit großer Geschwindigkeit. Srila Prabhupada hatte seine Augen geschlossen und rastete im Vordersitz des Autos. Die Devotees, die wach geblieben waren, beobachteten plötzlich eine schockierende Szene. Das erste, was sie sahen, war eine Gruppe von Menschen, die eine Frau festhielten, die fürchterlich schrie, sodass ihr der Schaum vor den Mund trat. Ungefähr 100 Yards, das sind ungefähr 30 Meter, sahen sie das, was übrig geblieben war von einem Mann, der ihr Ehemann gewesen sein musste. Der Körper lag in der Mitte der Straße auf der Seite. Alle Kleidung war abgerissen worden und der Kopf, ein Arm und ein Bein klebten auf der Seite, an einem Lastwagen. Die Devotees rissen vor Schrecken ihren Mund auf, doch sagten nichts, um Prabhupada nicht aufzuwecken. Später am Morgen in seinem Zimmer in Bhubaneswara sprach wieder Prabhupada mit seinem Diener Harishuri. Prabhupada sagte, die Menschen würden leiden, in Maya leiden, weil sie sich mit dem Körper identifizieren würden. Harishuri erwähnte daraufhin den Unfall, der kurz vor ihrem Dazukommen stattgefunden haben musste. Er erzählte von dem toten Körper, der zerrissen auf der Straße lag. Und er sagte auch, dass er zu Prabhupada, dass der Mann einige Minuten vorher den Körper aufgegeben haben musste. Als Prabhupada das hörte, öffnete er seine Augen weit aus Überraschung und sagte, Acha! Dann kommentierte er. Trotzdem, solch ein toter Körper ist eigentlich nicht verschieden von irgendeinem Kloß Materie. Einfach nur, weil sich das Lebewesen mit dieser Materie identifiziert, also dem Körper. Wird es schockiert, wenn es sieht, wie der Körper zerdrückt wird. So, durch solche Unterweisung wurden wir durch Srila Prabhupada dahin geführt, das falsche Ego abzulegen. Das falsche Ego, was die ewige spirituelle Seele bindet an diesen materiellen Körper. Nun, da die Bewegung für Krishna-Bewusstsein in einer materialistischen Atmosphäre predigt, werden oft Gegenargumente gegen die einfachen spirituellen Argumente gegeben, die im Krishna-Bewusstsein vorgetragen waren. Srila Prabhupada verstand es, diese Gegenargumente durch einfache Erwiderung zu entkräften. Er hatte die große Fähigkeit, Merksätze hineinzubringen. Er hatte viele Beispiele, mit denen er die Umgebung leben, die ihren biologischen Gegebenheiten entsprechen. Wir finden deswegen niemals einen Frosch im Ozean. Die Angewohnheiten der Frösche sind anders, sodass sie nicht im Ozean sich entfalten können. Daraufhin gab Prabhupada sein berühmtes Beispiel vom Frosch im Brunnen. Ist dieses Beispiel im Bhagavata? Sagte Swami Damodar. Ja, sagte Srila Prabhupada. In den Naya Shastra heißt es Kupa Manduka Nyaya. Kupa bedeutet Brunnen und Manduka bedeutet Frosch. Der Frosch im Brunnen. Doch der Frosch hat nie den Ozean gesehen. Alle Wissenschaftler, all diese materialistischen Wissenschaftler, werden mit Fröschen verglichen. Sie haben niemals das Königreich Gottes gesehen und haben deswegen keine Vorstellung davon. Srila Prabhupada erklärte dann eine andere falsche, nämlich materialistische Logik, die als Bhakandanyaya bekannt ist. Bhaka, so sagte Prabhupada, bedeutet Ente. Und Anda bedeutet die Hoden eines Bullen. Wenn der Bulle geht und seine Hoden herunterhängt, folgt die Ente ihm und denkt, hier ist ein Fisch. Ihr werdet immer Enten sehen, die hinter den Bullen hergehen und sich fragen, wann wird der Fisch jetzt endlich fallen? Wird niemals fallen. Aber sie gehen den Bullen hinterher. Noch ist das, was sie sehen, ein Fisch. Dieser Bhakanda, also Ente, wird verglichen mit einem Materialisten in Illusion, der Maya nachjagt. Und daraufhin erklärte Prabhupada noch eine, Maya heißt Illusion, Prabhupada erklärte dann noch eine andere Logik, nämlich die Ajagalasthan. Ihr habt doch bestimmt einmal die Ziegen gesehen, an deren Hälsen sind Falten, sagte Prabhupada. Wenn man Milch aus diesen Falten erwartet, ist man nicht richtig informiert. Es ist so, diese Falte sieht zwar so aus wie eine Euterspitze, aber ist nur eine Falte. Dies sind Illusionen, Ajagalasthan. Und dieses Beispiel bezieht sich auf solche Materialisten, die denken, dass aus der Materie das Leben hervorgeht. Sie sind genau wie solche, die denken, dass aus den Falten am Hals einer Ziege Milch hervorgehen kann. Eine weitere Logik ist die Nagna Matrika. Dies bedeutet, wenn jemand sagt, Mutter, als du ein Kind warst, da warst du nackig. Warum ziehst du dir jetzt Kleidung an? Die Mutter war nackig, als sie ein Kind war. Deswegen, so besagt diese Logik, sollte sie immer noch nackig sein. Weil die Mutter nackig in der Kindheit war, sollte sie deswegen keine Kleidung mehr anziehen? Wir wechseln Kleidung entsprechend der Umstände. Und du kannst nicht sagen, dass wir immer gleich bleiben müssen. Wenn man also zum Krishna-Bewusstsein kommt, ist das vollkommen. Prabhupada meinte damit, dass Menschen, die sich dem spirituellen Leben zuwenden, nicht mehr die gleichen Dinge tun, die sie vorher getan haben. Manche Materialisten denken, die Devotees sollten sich wie gewöhnliche Menschen verhalten. Aber wenn jemand einmal ein gewöhnlicher Mensch war, das heißt nackig in seiner Jugend, sollte er dann immer so bleiben? Sollte auch ein Transzendentalist den gesellschaftlichen Rollenzwängen ausgeliefert werden, die unsere materialistische Gesellschaft beherrscht? Bestimmt nicht. Jemand, der es von einem Transzendentalisten erwartet, ist eigentlich nicht auf der richtigen Argumentationsweise. Jetzt wollte ich ein letztes, ein vorletztes, eine vorletzte Anekdote vorlesen für unsere Zuhörer, die sich schon wundern, wie stockend ich manchmal spreche. Ich übersetze aus dem Englischen diese Verse, also diese versähnlichen Beschreibungen von Prabhupads Leben. Ich weiß, dass viele Menschen, die mit der Bewegung zu Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommen, sich zu irgendeinem Zeitpunkt mal fragen, woher haben die ihr Geld? Zu irgendeinem Zeitpunkt fragen sie sich das, weil ihnen auffällt, dass die Devotees nicht den gewöhnlichen Tätigkeiten von Materialisten nachgehen. Und deswegen manchmal fällt ihnen halt auf, wir haben Tempel, wenn man zum Beispiel in Berlin zu unserem Tempel kommt, wird man ein großartiges Gebäude sehen mit kunstvollen Illustrationen. Unser Tempelraum ist praktisch eine direkte Illustration der spirituellen Welt. Man findet die wesentlichen heiligen Orte in expressionistischem Stil auf die Wand gemalt, sodass man bereits anfängt zu meditieren, wenn man durch die Tür schreitet. oder einfach nur das Gleiche besichtigt, je nachdem. Man sieht in unserem Berliner Tempel, wir haben ein Studio zum Beispiel, wo wir Radiomusik machen. Wir sind dabei, uns nicht weit von Berlin eine Art Farm zu legen, sodass wir in der Lage sind, unsere Sonntagsgäste mit farmeigenem Gemüse zu bewirken und dass auch, dass wir auch dort regelmäßig Seminare halten können. Denn jeder Berliner muss mal aus Berlin heraus, um einfach von dem Großstadtdruck ein wenig entspannt zu werden. So viele ist klar, dazu ist Geld nötig. Wie ist auch die Einstellung der Hare Krishna Devotees zu Geld? Und wie gehen sie damit um? Ich möchte hierzu etwas vorlesen, das ein Missverständnis zerstreuen soll, was vielleicht nicht bei den Zuhörern dieser Sendung da ist, das jedoch bei vielen im materiellen Leben Verankerten noch da ist, nämlich dass ein spiritueller Mensch nichts zu tun haben sollte mit Geld. Diese Aussage ist bedingt richtig. Für sich selber sollte er zurückgezogen und entsagt sein. Denn Geld ist nichts anderes als ein Mittel, mit materiellen Dingen sich zu umgeben, die man kauft. Doch wenn es darum geht, Krishna zufriedenzustellen oder zu verherrlichen, dann kann er selbst etwas aus dieser materiellen Welt nehmen und es Krishna zeigen, es Krishna präsentieren wie ein Tempel, in dem man ihn einlädt. Wir benutzen auch Geld dazu, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, sodass diejenigen, die keine Alternative zum materiellen Leben sehen, einfach eine sehr positive und wirkungsvolle und vor allen Dingen auch lebensfähige Alternative beobachten können und davon lernen können. Vielfach sagen die Leute, ja, aber wenn man mit Geld zu tun hat, dann wird man korrumpiert und werfen das auch einem spirituellen Meister vor, Guru, der das ganze Geld entgegennimmt. Und deswegen möchte ich einmal ein Beispiel geben, wie Srila Prabhupada mit Geld umgegangen ist. Er war sehr, sehr sparsam. Einmal kamen seine Schüler aus Mayapur nach Vrindavan, um Srila Prabhupada dort zu besuchen. In Mayapur ließ Srila Prabhupada eine große oder eine Stadt bauen, eine spirituelle Stadt, die den überfüllten Städten ganz bestimmt auch Berlin als eine Art Beispiel geben kann, dienen kann für eine spirituelle, das heißt inspirierende Großstadtplanung. Und diese Stadt ist sicherlich nur ein kleiner Nukleus, hat sicherlich nicht die Flächendimension von einem, nicht mal von einem, einer Kleinstadt. Aber es sind in dieser Stadt wird alles berücksichtigt. Übrigens, bei vedischen Städten werden keine Ballungszentren, bei vedischer Städteplanung werden keine Ballungszentren eingeplant, da das nach einer gewissen Größe einfach schwieriger ist, für die Versorgung zu sorgen. Und damit ist gemeint Versorgung aus dem unmittelbaren Lebensumkreis, welches man selbstversorgend bewirtschaftet. Doch, wie gesagt, Prabhupada begrüßte Schüler auf seinem Mayapur-Projekt und sagte, als er sie begrüßte, jemand im spirituellen Leben ist wie ein Soldat im Kampf gegen Maya. Deswegen empfing er auch seine Soldaten, in Anführungszeichen, immer sehr aufmerksam. Er bot ihnen Räume zum Rasten an, gab ihnen, sprach mit ihnen angenehm und schlug immer sofort vor, dass sie Prasad, spirituelle Kost zu sich nehmen sollten und dann eine kleine Rast einlegen sollten. Danach kamen die Schüler dann wieder zurück und sprachen weiter mit Schüler Prabhupada, der sie willkommen hieß zu Gesprächen. Wenn jedoch, als jedoch Srila Prabhupada von Gaga Muni und Jaipatakaswami einmal um Geld gebeten wurde für die Konstruktion des Mayapur-Projektes, da wandelte Prabhupada sich. Ich habe euch doch erst etwas gegeben, sagte Prabhupada. Die ganze Zeit fragte ich mich um Geld. Wann wird das einmal sein Ende haben? Die Schüler blieben still, schweigend still. Prabhupada fragte weiter und fand heraus, dass sich der Bau eigentlich billiger machen ließe. Surabi, der auch im Zimmer saß, wurde voller Sorgen und dachte sich, wenn die Votis vom Mayapur-Projekt von Prabhupada nicht die Erlaubnis bekommen, Gelder zu verwenden zum Bau der Stadt, wie wird es denn erst hier bei mir sein, der eigentlich viel mehr Geld haben will für das Bombay-Projekt? Surabi war in seinem weltlichen Leben der Architekt von Shah, von Iran. Als er plötzlich seinen Fehler merkte, sich ins materielle Leben zu verstricken, las er sehr intensiv spirituelle Bücher, kam auf die Bhagavad Gita, wodurch er inspiriert wurde, sich mit dem transzendentalen, uralten Wissen der Vedas zu beschäftigen. Und er wurde dann ein Schüler von Srila Prabhupada und entwarf dann die verschiedenen Tempel, also auf den Bombay-Tempel. Und er war gekommen als Architekt, um weiter den Prabhupada zu bitten, aus Teilen der Bewegung Geld in dieses Projekt einfließen zu lassen. Prabhupada sagte, dass weder für Vrindavan noch Mayapur so große Summen zur Verfügung stehen sollten, wie seine Devotees haben wollten. Und er sagte, dass sie regelmäßig zu ihm kamen, um ihm Geld zu fragen. Nach einiger Zeit jedoch gab Prabhupada einverstanden dafür zu sorgen, dass das Mayapur-Projekt weiterhin unterstützt wurde. So, Surabi Prabhu, sagte Prabhupada dann und wandte sich den Architekten unter den Devotees zu. Was kann ich für dich tun? Surabi ging durch seine systematische Präsentation, wobei er alles aufführte, was er brauchte. Prabhupada hörte aufmerksam zu und fragte dann, wie viel macht das insgesamt? Nachdem Surabi ihm die Summe gesagt hatte, wandte sich Prabhupada an seinen Sekretär und bat ihn, zwei Chefs auszustellen für die Summe. Das war sehr ungewöhnlich. Dann war Surabi gerade damit beschäftigt, das Zimmer zu verlassen, als Prabhupada ihn noch einmal zurückrief. Wie viel kostet es, eine Rikscha zu mieten? Das ist ein Rikscha, ich glaube, das können wir auch in unserem Kulturkreis. Ich habe sogar auf dem Kudamm jetzt schon zwei Fahrradrikschas gesehen. Und zwar von unserem Tempel in Vrindavan bis zur Punjabi-Bahn, wo die Schecks abgegeben werden sollten. Surabi antwortete, dass das ungefähr 1 Rupi 25 kosten würde. 1 Rupi 25 damals, das ist meine große Schwäche, das umzurechnen. Sowas wie 30 Pfennig. Höchstens 30 Pfennig. Dann fragte Prabhupada seinen Sekretär, und wie viel kostet es, einen Brief per Einstreisen von Bombay nach Vrindavan zu schicken? Die Antwort war 75 Paisa. Das ist also so, wie Pfennig ist. Genau 50 Paisa weniger als diese Rikscha zu nehmen. Daraufhin nahm Srila Prabhupada den Scheck von Surabi zurück und sagte, wir werden den Scheck mit der Post schicken. Prabhupada wollte also nicht, dass das durch die Bank erledigt wurde, denn um zur Bank zu kommen, musste man mehr bezahlen, nämlich genau ungefähr so 10 Pfennig bis 15 Pfennig mehr, als den Scheck per Einschreiben nach Bombay, wo er gebraucht wurde, zu schicken. Also nur um 50 Pfennig, 50 Paisa, also sowas wie 15 Pfennig damals. Und noch weniger, also 7 Pfennig. Also lächerlich, um mich zu retten. Oder zu sparen. Er zog das Fahrrad vor den Schenk, den Scheck, durch die Post schicken zu lassen, hereinschreiben. Srila Prabhupada war letztendlich bereit, das auszugeben, was nötig war für den Bau der wichtigen Tempel in Indien. Doch dennoch instruierte er seine Schüler, dass sie jeden einzelnen Pfennig sparen sollten. Und das war eigentlich Prabhupadas Einstellung zu Geld. Er sah es nicht als sein Eigentum an, oder das Eigentum der Bewegung, sondern als das Eigentum Krishnas, das er beschützen musste. Und mit dieser Auswahl von Facetten, ich hatte zwar noch eine andere angekündigt, aber werde die nicht hier einbringen aus Zeitgründen, mit dieser Auswahl an Facetten wollte ich eigentlich nur den Zuhörern eines zeigen. Eine spirituell verwirkliche Person war hilfreich sich in dieser Welt. In einer Art und Weise, von der wir lernen können. Srila Prabhupada hat durch sein eigenes Leben gezeigt, dass es möglich ist, im spirituellen Leben voranzuschreiten durch das Lernen. Srila Prabhupada hat nicht diese Bewegung plötzlich betreten wie einen bereits gebauten Palast, sondern hat in jeder Phase der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins Hindernisse überwunden, indem er sich völlig abhängig gemacht hat von Krishna und sich in dem Dienste Krishnas beschäftigt hat, mit seiner Intelligenz, seinem Wort und seinem Körper, hat sich ganz eingesetzt. Das ist das Beispiel, was wir für spirituelles Leben finden aus Prabhupadas Leben. Man muss sich ganz einsetzen für das Erlangen des Krishna-Bewusstseins oder des spirituellen Lebens. Es ist nicht etwas für Tagträume, sondern für solche, die die Substanzlosigkeit des materiellen Lebens erkannt haben und die Substanz des ewigen spirituellen Lebens verwirklichen möchten. So, ich möchte mich sehr bedanken bei den Organisatoren dieser Sendung, unserem spirituellen Disc-Jockey, der die Krishna-Lieder richtig eingeblendet hat, und vor allen Dingen bei allen den Zuhörern. Ich möchte nicht versäumen, alle noch einmal einzuladen, mehr Kontakt aufzunehmen zu dem Krishna-Bewusstsein. Wir haben in unseren Tempeln ein Buch über Prabhupada, das ich in diesem Zusammenhang unbedingt empfehlen möchte. Es heißt Prabhupada, der Mensch, der Weise und sein Vermächtnis. Und gibt eine Biografie von Prabhupadas Leben. Sehr bewegend und auch sehr anregend vor allen Dingen. Unser Tempel liegt, für alle, die es noch nicht wissen und sich noch nicht so lange in unsere Krishna-Radio einblenden, in der Muskauer Straße Nummer 27. Jeden Sonntag um 16 Uhr haben wir Sonntagsprogramme mit Vorlesungen, Dia-Präsentationen, sogar indischen Tanz, passiv und aktiv, und einem Festmahl, das nicht einmal auf dem himmlischen Planeten so lecker ist wie in unserem Berliner Tempel. Herzlich willkommen, vielen Dank und Hare Krishna. Damit sind wir dann ans Ende der Vorlesung gekommen. Kann ich irgendwie noch vorlesen? Aber das ist ein wichtiger Punkt, den ich hier nochmal machen möchte, jetzt ein bisschen in der entspannteren Stil. Wenn ihr Prabhupada Leben studiert, ihm ist nichts gegeben worden. Ist nicht so, Sondern Prabhupada hat wirklich sich angestrengt. Er hat wirklich sich wirklich reingelegt in Krishna-Bewusstsein. Das Krishna-Bewusstsein ist uns ebenfalls, wir haben es ja vermittelt bekommen. Es ist wie ein Schatz. Aber in unserem Garten, im Garten, wo es noch ausgemacht ist. Diese Arbeit müssen wir tun. Es ist uns gegeben worden, aber den Zugang müssen wir selber erarbeiten. Durch unseren entschlossenen Gut, Hare Krishna. Pfarrer Schreer. Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Prabhupada hat diese Frage, hat zu dieser Fragestellung, er hat sie sicherlich nicht so beantwortet, das heißt, es war nicht seine Antwort, aber er hat hierzu in folgender Weise Stellung genommen, er hat gesagt, do like I do. Tue, mach es so, wie ich es mache. Ein Acharya setzt ja ein Beispiel, damit man ihm folgen kann. Zur gleichen Zeit jedoch müssen wir nachfolgen und nicht und in dieser Nachfolge stehen, dass wir nicht imitieren können. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was in London natürlich der Fall war. In einer Zeit meines hingebungsvollen Dienstes, als ich in der Amiga Top des London Tempels fest angestellt war. Und Prabhupada kam einmal in die Küche herein und da kochte jemand Sweetballs. Der Koch war noch im Kochen, also die nicht im Kochen, die waren so in, die schwammen jedenfalls in so einer Soße. Also Gulab Jamun. Ne? Prabhupada kam, und es war noch ein bisschen heiß. Prabhupada kam rein, oh, es gibt Sweetballs. Hat sich einen in den Mund geworfen. Ja, nein, nein. Ich habe es mir echt nicht vorgenommen, das dann aufzumachen. Aber dann, weil ich das so far out, allein diese Handbewegung und dass das im Mund landet, das habe ich einfach vorgenommen. Und dann habe ich einfach irgendwann durchgetan, glücklicherweise, weil das war ja noch nicht sozusagen geopfert. Ne? Ich habe dann nicht getan, weil ich dann irgendwie verstand, in der Vorlesung wieder war, dass man alles muss erstmal, wenn ich nicht so, also ich verstand da irgendwie, dass man das nicht machen kann. Wie das jetzt genau war, weiß ich nicht. Und das wäre also Imitation gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ich bin offensichtlich kein reiner Gottgeweihter, immer noch nicht. Offensichtlich mal irgendwas. Aber man muss immer nachfolgen und nicht imitieren, das ist sehr wichtig. Also da ist wirklich und imitieren heißt, dass du dich auf der gleichen Stufe wählst wie die Persönlichkeit, die du hast. Nicht? Die gleiche, du denkst, du bist gleichwertig. Dann wirst du imitieren. Wenn du aber die Haltung hast an Diener, dann wirst du wissen, was Nachfolge bedeutet. Das kannst du nicht sagen. Ja, Pfarrer Schreer. Thank you.
eine sehr knifflige Frage, die du da stellst. Ich weiß, dass du, weil du ja ein nachdenklicher Mensch bist, ich kenne dich schon, also will ich auch nicht jetzt an dir vorbei beantworten, die Frage. Dieses Beispiel, finde ich, was du jetzt gibst, ist eigentlich kein gutes Beispiel für das, was du meinst, denn der Prabhupada hat sich auch nach wandelnden Orten und Umständen gerichtet. Ich kenne jetzt leider nicht seine Unterweisung an seine Schüler, was deren Ehrbietung in der Öffentlichkeit betrifft. Kenn ich nicht. Ich weiß dazu nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass Prabhupada uns oft ermahnt hat, nachzudenken. Und das, was in einer Situation richtig war, war in einer anderen vielleicht dann nicht so angegriffen. Wir sollten das selber ermitteln und weiter und so fort. So. Aber was glaube ich, was mir zum Beispiel bei deiner Frage, was mich bei dieser Frage auch bewegt ist, soll man jetzt genauso wie Prabhupada die Lectures geben? Nicht? Oder genauso predigen, mit genau den gleichen Beispielen. Und ich möchte hier nur aus meiner Verwirklichung reden. Das ist für mich eine sehr große Frage, weil ich eine ganz andere Natur habe. Also, ich merke zwar, es ist interessant, wenn man sich wirklich über lange Jahre an seinen Stürzermeister orientiert und wenn man es vor allem bewusst tut, dann tut man vieles so ähnlich wie er. Also sagen, ich merke zum Beispiel sehr oft, wie die Beispiele, von denen ich gar nicht weiß, dass Prabhupada die so gegeben hat, und der Hindu, die selber nicht, oder macht philosophische Punkte, die ich nicht so gelesen habe. Und liest es denn fast wie eine Bestätigung, ein paar Tage danach später, kommt öfters vor, mehr und mehr. Man merkt, man wird geprägt durch Prabhupada, wenn man ihn folgt. Das ist eine sehr schöne Verwirklichung, die man macht, wenn man ein bisschen älter wird. Nicht? Aber natürlich waren die auch viele Sachen, die ich niemals verbraucht habe. Meine ganzen fauten Stories zum Beispiel aus dem Bereich der Psychologie, die höre ich nie gesehen, diese Geschichten. Denn, aber da ist die Philosophie des gleichen Arbeit. Und da denke ich, dass ein Prediger diese Ort, Zeit und Umstände dann sehen muss und selber entscheiden muss. Er muss aber total loyal bleiben, der Sampradaya. Wenn er nicht braucht als Philosophie, wer ich beherrsche und die Punkte, wer ich widerlegt hat und verarbeitet hat, muss er dann sehr, sehr vorsichtig sein. Was ist das, ich verständlich nicht verstehe. Sicherer Prabhupada Linie zu folgen, aber wenn da Beispiele sind, wenn von Ort, Zeit und Umständen. Prabhupada hat zum Beispiel öfters zu Tage gesehen und zu Dingen direkt Stellung genommen. Und das andere. Da war etwas. Jetzt. Einmal kam ein Devoti zu Prabhupada und sagt, Prabhupada, ich habe genauso gesprochen wie du. Und zwar hatte er diese Prabhupada benutzt ja etwas, was man auch als Polemik bezeichnet in der jetzt Rhetorik, in der Rede. Wenn er zum Beispiel on the case, also die Materialisten auch als solch nicht, also kann ja keiner so scharf machen wie Prabhupada. Als wir das sind Sachen, die Prabhupada gesagt hat, die wir gar nicht so wiederholen, weil wie gesagt, wir sind nicht Prabhupada. Weißt du, Sachen. Ein Satz, der mir jetzt eingefallen ist, fast gesagt hätte, weil ich das so nicht wie ich hier. Nicht, kann man einfach, kann jetzt kann nur Prabhupada sagen. Das geht also in dem Bereich der Polemik, wenn man zum Beispiel gesagt hat, wie man sich in Wissenschaften gegenüber verhalten soll, wie das die letzten, also wirklich Restkits sind und Schurken. Ne? Wenn wir das so initiieren, dann werden wir manchmal in einen aber du hast einen sehr erfahrenen Spiritualmeister, der von Schüler Prabhupada persönlich unterrichtet worden ist. weil er sein Servant war, sein Diener, der lange Zeit. Ich weiß, dass Shri Hari Krishna Swami sich sehr bemüht um die Mut, die Stimmung, die er von Prabhupada gelernt hat, zu haben und das tun eigentlich tun. Ich wollte damit jetzt dir etwas persönlich sagen, aber das sieht man bei allen Devoten, die Service tun. Aber hier fällt es halt besonders aus, der Shri Hari Krishna hat sich halt auf die nicht da ganz reingegeben. Das Publizieren und Verteilen von Literatur. Alle waren natürlich sehr froh, auch die der Schüler sind, die seine Gottbrüder oder sein, die anderen Schüler von anderen Viertelmeister, dass wir ihn haben und dass diese Stimmung da ist. Also Prabhupada war ein Prediger. Das Buch war da. Für diesen Buch, alles, was mit den Büchern zusammen ist, das war für Prabhupada sehr, sehr wichtig. Alles andere kam danach. Gut, aber jetzt sind wir schon 10 nach 9, also hier wollen wir enden, weil wir auch noch heute wieder die Bretter betreten werden, die Welt bedeutet. Darf ich nur, bevor alle jetzt verschwinden, fragen, wir wollen uns ja nochmal treffen.